Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30.
Regionaljournal Zentralschweiz, heute Abend mit diesen Schauplätzen. Zu Perlen hat ein Mann auf seine Ehefrau und auf die Schwiegermutter geschossen. Beide Frauen sind schwer verletzt, der Täter ist tot. Die Schweiz stellt die Regierung morgen den lang erwarteten Bericht zum Schweizer Justizstreit vor. Wir machen eine Auslegeordnung zu dem verwickelten Fall. Und dann gehen wir ins Kinderzimmer oder in die Stube vor dem Fernsehen.
Ich schaue einfach, wenn nichts kommt, schaue ich halt so ein bisschen normale Kinderfilme. So Trickfilme-Trickfilmfiguren.
Die Aktion Flimmerpause will die Kinder dazu bringen, auf den Fernsehen und den Kombi zu verzichten. Und das Wetter? Morgen hat es viele Wolken und da und dort gibt es Regen. Gegen oben bessert es dann. Am Mikrofon ist der Thomas Heeb. Ein 33-jähriger Mann hat gestern Abend zu Perlen im Kanton Luzern auf seine Frau und deren ihre Mutter geschossen und beide schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist wenig später von der Polizei tot gefunden worden. Zwei Brüder von der Frau sind beim Toten gewesen. Wie das der Mann ums Leben gekommen ist, das sei noch nicht klar, sagt Simon Kopp, der Informationsbeauftragte von der Luzerner Staatsanwaltschaft.
Es gibt wie drei Varianten im Moment, die möglich sind. Das eine ist, dass er sich auf der Flucht dann selber das Leben genommen hat, dass er sich selber erschossen hat. Die zweite Möglichkeit ist, dass es ein Unfall ist auf der Flucht, dass er irgendwie gestürzt ist und sich die Waffe, Schuss gelöst hat bei dieser Waffe. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass die Brüder mit dem Tod etwas zu tun haben. Diese Abklärungen müssen wir jetzt machen. Und es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, aber das ist das, was wir jetzt klären müssen.
Die Staatsanwaltschaft stellt laut Simon Kopp Antrag auf Untersuchungshaft für den einen der beiden Brüder. Wieso, dass der Mann aus dem Kosovo zur Waffe gegriffen hat, auch das ist laut der Luzerner Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt. Der Zustand der Ehefrau sei kritisch, der von ihrer Mutter aber stabil, heisst es in einer Mitteilung. Im Kanton Schweiz hat der Streit im Justizwesen eine Dimension erreicht, wo kaum mehr jemand den genauen Überblick hat. Tatsache ist, dass sich die beiden Instanzen, das Kantonsgericht auf der einen und die Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite, in den Haaren legen und das schon länger. Morgen tut die Schweizer Regierung den lang erwarteten Untersuchungsbericht vorlegen vom früheren Tessiner Staatsanwalt Dick Marti. Er hat die Strafuntersuchungsbehörden untersucht und auch die Rolle der Schweizer Regierung. Die Marlies Zehnder beobachtet für das Regionaljournal das Geschehen im Kanton Schweiz. Marlies Zehnder, wann hat der ganze Justizstreit eigentlich angefangen?
Aufgebrochen, das heisst, in der Öffentlichkeit richtig wahrgenommen hat man die Querelen vor etwa 3 Jahren. Das war, wo man ermittelt hat im Fall des getöteten Au-pair-Mädchen Lucy. Die Staatsanwaltschaft, die du noch Verhöramt geheissen hat, also die Staatsanwaltschaft, hat dann dem Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler vorgeworfen, er habe bei der Fahndung nach dem Au-pair-Mädchen Handydaten zurückgehalten. So ist der ganze Streit öffentlich geworden und es hat das erste Mal überhaupt im Kanton Schweiz eine parlamentarische Untersuchungskommission gegeben, ein PUC, wo das Ganze dann unter die Lupe genommen hat. Aber die PUC hat dann eigentlich auch den Weg gebahnt, gerade für das nächste Kapitel in diesem Streit.
Und was heisst das genau?
Die PUC hat einem externen ehemaligen Oberrichter, nämlich am Jürg Solberger, den Auftrag gegeben, zu untersuchen. Der ist dann zum Schluss gekommen in seinem Bericht, dass die Justizbehörden wegen diesen Handydaten nichts falsch gemacht haben. Aber er hat offenbar auch herausgefunden, dass das Klima, die Gesprächskultur zwischen der Staatsanwaltschaft und Kantonsgericht miserabel sei und müsse besser werden. Der Streit ist dann in eine neue Runde, weil die PUC und eine Mehrheit vom Kantonsrat verhindert haben, dass der Originalbericht vom Jürg Solberger öffentlich wird. Es hat nämlich nur eine Zusammenfassung gegeben und das hat ziemlich einen Wirbel ausgelöst im Kantonsrat. Der Bericht Solberger hat die Selle geheim bleiben, wie gesagt. Es sind dann aber immer wieder Details daraus den Medien zugespielt worden und so dann an die Öffentlichkeit gekommen. Dann hat es wieder Schlagzeilen gegeben wegen Handydaten von einem vermissten Mädchen. Auch diese Daten soll der Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler zurückgegeben haben. So zumindest lautet der Vorwurf. Schlussendlich hat es nach all diesen verschiedenen Indiskretionen eine Strafanzeige gegeben wegen Amtsgeheimnisverletzung.
Das ist also mal grob umrissen der Anfang von dem Streit. Was hat denn sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht bei dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen Kantonsgerichtspräsident und der Staatsanwaltschaft?
Das ist schwierig zu sagen. Rein von der Faktenlage her ist es schwer zu beurteilen. Tatsache ist, dass der Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler immer wieder öffentlich kritisiert worden ist im Zusammenhang mit einzelnen Gerichtsfällen. Da sind immer wieder Häppchen an Informationen an die Medien raus. Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, dass es Leute gibt, die den Kantonsgerichtspräsident zu Fall bringen wollen. Die Gründe sind aber nicht ganz klar. Inzwischen ist ja das aber auch so, dass der Martin Ziegler Ende Juni aufhört. Die Justizkommission vom Kantonsrat hat ihn Anfangsjahr lackieren und ihn nicht mehr wählen. Man hat ihm schliesslich vorgeworfen, er soll die Staatsanwaltschaft bespitzelt haben. Martin Ziegler selber bestreitet das. Der Druck ist dann aber, der Druck auf ihn ist dann aber so enorm geworden, dass er selber Konsequenzen gezogen hat und gekündigt hat. Ausgehandelt hat er dann allerdings, dass ihm der Kanton Schweiz 1,5 Jahreslöhne zahlt, eine Abfindung also von gegen die 300'000 Franken.
Das ist also mal die eine Seite. In einem solchen Streit braucht es aber immer zwei. Wer ist denn genau auf der Gegenseite?
Das ist der ehemalige leitende Staatsanwalt Georg Boller. Die Schweizer Regierung hat ihn ja Ende 2011 frühzeitig in Pension geschickt, weil er eben Teil war von dem ganzen Streit. Und auch er soll eine Abfindung bekommen haben. Und dann sind wir gleich bei der emotionalen Seite von dem Ganzen. Der Staatsanwalt Boller und der Kantonsgerichtspräsident Ziegler sind offenbar so zerstritten, dass sie sich nichts schenken. Es ist um Machtansprüche gegangen, um verletzte Eitelkeiten. Beides sind sehr dominante Personen. Es sind Alpha-Tiere, die sich offenbar nicht verträgen. Rein fachlich gelten aber beide als unbestritten und das sagen Leute aus verschiedenen Lagern. Aber eben, es gibt inzwischen etliche Anzeigen von der einen und von der anderen Seite. Wer gegen wer und wie viele Anzeigen das es sind, das ist komplett undurchsichtig geworden.
Sie haben es schon angetönt, die Indiskretionen und Vorwürfe, die es immer wieder gegeben hat. Welche Rolle haben denn eigentlich die Medien gespielt in dem ganzen Justizstreit?
Sie haben teilweise eine wesentliche Rolle gespielt und das hat die eine oder die andere Seite von dem Streit auch immer wieder genutzt und hat Journalisten ganz gezielt Material zugespielt. Das ist natürlich der Heikel, vor allem weil es auf der Seite der Staatsanwaltschaft offenbar muss ein Leck gegeben haben, denn die Informationen sind meistens von dieser Seite gekommen. Und da muss man als Journalistin aufpassen, dass man sich da nicht lässt instrumentalisieren.
Gut, morgen Mittwoch und soll jetzt ja der sogenannte Marti-Bericht rauskommen. Was ist von dem Bericht zu erwarten?
Das weiss man noch nicht so recht. Der Dick Marti ist ehemaliger Ständerat und Staatsanwalt aus dem Kanton Tessin. Er hat ja untersucht, was bei der Staatsanwaltschaft im Kanton Schweiz allenfalls falsch gelaufen ist. Und aber auch, er hat geschaut, was die Regierung in ihren Abläufen müsste verbessern. Mehr hört man eigentlich nicht, also ausser es soll ein umfangreicher Bericht sein, den der Dick Marti auf Schweiz abgeliefert hat. Und dann erstaunt das eben, dass man tatsächlich nicht mehr erfahren hat, nicht mehr an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Man hat den Bericht bis jetzt tatsächlich können geheim halten.
Danke Marlies Zehnder mit dem Überblick über den bisherigen Stand der Dinge in Sachen Schweizer Justizstreit. Und jetzt kommen wir hier im Regionaljournal Zentralschweiz zu den weiteren Aktualitäten vom Tag. Hier ist eine Nachrichtenübersicht mit Michael Zetzi.
Die Stadt Luzern will eine der letzten grossen Flächen in der Kernstadt verkaufen. Die Stadt hat mit der Generalunternehmung Allreal einen Kaufpreis von 17,2 Millionen Franken ausgehandelt. Es geht hier um eine Fläche von knapp 9'000 Quadratmetern. Dort sollen 70 Wohnungen und auch Geschäftsräume entstehen. In unmittelbarer Nachbarschaft von dieser geplanten Überbauung ist die Gassenküche und die soll auch dort bleiben. Ein Streit wie damals beim Kulturzentrum Boa soll es nicht mehr geben, sagt der Stadt Luzerner Baudirektor Kurt Bieder.
Es hat einen ähnlichen Hintergrund, dass da eine besondere Situation ist, wo konfliktträchtig könnte werden. Das haben wir gerade thematisiert, haben die Käuferschaft aufmerksam gemacht Das ist allerdings schon im Wettbewerb auch klar gewesen. Das hat man als Randbedingung mitgegeben, dass die Gassenküche dort ist und wird bleiben. Und damit man das noch auch juristisch bestmöglich absichern kann, hat man dann auch noch eine Dienstbarkeit vereinbart, sodass das auch im Grundbuch eingetragen ist und für alle Beteiligten transparent und offen ist.
Über den Verkauf von diesem Areal an der Industriestrasse entscheidet nur das Jahr das Stadtparlament und das Stimmvolk. Es gibt Widerstand, eine Initiative und Vorstöße im Parlament verlangen, dass auf dem Land gemeinnützige Wohnungen gebaut werden. In Luzern soll es ein Solarkataster geben, also ein Plan, wo die idealen Nutzungsstandorte für Sonnenenergie aufgeführt sind. Die Stadtregierung unterstützt einen Vorstoss von der SP-JUSO-Fraktion im Stadtparlament, wo so einen Online-Solarkataster verlangt. Die Nutzung von Sonnenenergie sei eine Voraussetzung, dass man aus dem Atomstrom aussteigen kann, ohne zusätzliche CO2-Emissionen, heisst es in dem Vorstoss. Der Stadtrat sieht das genau gleich. Die Sonnenenergie zu fördern sei ein wichtiges Thema in der städtischen Energiepolitik, schreibt er in seiner Antwort auf den Vorstoss. Der Kanton Nidwalden soll vorwärts machen mit Betreuungsangeboten für Familien. Das fordert die Grünen Nidwalden. Sie sind nicht zufrieden mit dem Vorschlag der Regierung, wie man Kinderbetreuung fördern soll. Die Grünen wollen mehr. Die Gemeinden sollen per Gesetz dazu verpflichtet werden, mehr Betreuungsplätze anzubieten. Es soll Plätze geben für Kinder von Geburt bis Ende Oberstufe. Und als Unterstützung der Eltern sollen auch im Kanton Nidwalden Betreuungsgutscheine eingeführt werden. Das gleiche System also, wie es schon die Stadt- und Agglomerationsgemeinden von Luzern haben.
Es piepst, knallt und flimmert im Kinderzimmer. Viele Kinder und Jugendliche können sich ein Leben ohne Handy, Computer und Fernsehen gar nicht mehr vorstellen. Genau das will die Aktion Flimmerpause ändern. Eine Woche lang sollen die Kinder ihre Freizeit ohne Bildschirm verbringen und also auf Fernsehen und Computer verzichten. In dieser Woche ist die Flimmerpause wieder am Laufen. Ganze Schulklassen machen mit und verbringen ihre Freizeit statt vor dem Bildschirm mit Lesen oder draussen spielen. Mit dabei sind auch die Mädchen und Buben von der 4. Klasse im Schulhaus Schädrüti in Luzern. Sie erzählen, wie sie den ersten Tag der Flimmerpause erlebt haben.
Ich bin Aufnahmen machen, also so wie ein Buch, also Hörbücher. Und dann haben wir so eine eigene Geschichte erfunden. Und dann haben wir die auch müssen aufnehmen und so spielen. Und das war sehr lustig.
Es war ganz einfach, weil ich habe gelesen und bin noch draußen.
Am meisten Tag geht es, aber dann wird es immer schlimmer.
Gestern habe ich mich noch daran gehalten, aber ich vermisse halt meine Game-Sachen. Zum Beispiel mein Handy oder den Fernseher.
Der Fernseher hat den einen also gefehlt. Und das schauen die Kinder sonst am liebsten, wenn gerade keine Flimmerpause ist.
Also ich schaue verschiedene Sachen. Manchmal schaue ich Sport. Manchmal schaue ich auch Trickfilme und Filme.
Einfach wichtige Sachen.
Super RTL, Nickelodeon.
Manchmal Tagesschau, aber das ist nicht so interessant.
Sage ich die Schülerinnen und Schüler von der 4. Klasse im Schulhaus Schädrüti in Luzern. Einer, der sich professionell damit befasst, was Kinder am Fernsehen schauen, das ist der Thomas Grond. Er ist bei Schweizer Radio und Fernsehen verantwortlich für das Kinderprogramm. Heute hat der Thomas Grond zu Luzern an der Rostor ein Festival von der Fernsehunterhaltung über das Kinderprogramm von der Zukunft geredet. Vorher ist er bei uns im Studio vorbeigekommen und ich habe von Thomas Grond als erstes wissen, was er von der Flimmerpause haltet. Für jemanden, der Fernsehprogramm und Internetauftritt für Kinder macht, müsste die Aktion ja eigentlich eine Schnapsidee sein.
Im Gegenteil, ich finde das sehr eine gute Idee, weil ich glaube, wenn man etwas nicht hat, dann fährt man es vielleicht wieder auch ein bisschen schätzen. Und man kann dann auch den Umgang ein bisschen gescheiter lernen damit. Und das ist vor allem bei Kindern sehr relevant.
Wenn man Radio- und Fernsehprogramm macht für Kinder, was ist da anders als bei einem Erwachsenenprogramm?
Es ist eigentlich gleich wie ein Erwachsenenprogramm. Was anders ist, ist, man muss noch genauer arbeiten als für Erwachsene. Das aufgrund vom Erfahrungshorizont vom Zielpublikum. Also, wenn ich einer erwachsenen Person etwas erzähle über Gravitation, Schwerkraft, ist das für eine erwachsene Person kein Problem, das zu verstehen. Bei einem Kind muss ich vielleicht zuerst erklären, was ist das überhaupt? Wieso sind wir mit den Füßen auf dem Boden und nicht mit dem Kopf an der Decke? zum Beispiel. Also das ist die Herausforderung, die dazukommt beim Kinderprogramm.
Wenn wir jetzt das Fernsehprogramm anschauen, Thomas Grond, Sie müssen dort natürlich auch die Einschaltquoten im Blick haben, nehme ich an. Es gibt ja auch spezielle Werbung im Umfeld von Kinderprogrammen, die man sonst am Abend nicht sieht, im Erwachsenenprogramm. Trotzdem, darf man nur auf die Einschaltquote schauen oder hat mit dieser Funktion auch eine andere Verantwortung?
Man darf nicht nur auf die Einschaltquote schauen. Die Aufgabe des Kinderprogramms ist ja auch ein bisschen, und jetzt nehme ich fast ein bisschen Schimpfwort ins Mund, eine bildende. Dass alle Kinder, die das gehört haben, müssen vielleicht weglassen. Aber das ist schon ein Auftrag, den wir auch haben, dass wir wollen das Geschichtsprogramm machen. Quoten kann man problemlos machen, wenn man irgendwelche Serien ablässt. Das kann man machen, ist aber nicht unser Auftrag.
Was macht denn eine gute Kindersendung aus für Sie?
Ich habe in meinem Kopf mal so drei U, also du brauchst eben U, zusammengehängt. Also das Kinderprogramm für mich muss erstens unterhaltend sein. Weil wenn es nicht unterhaltend ist, ist das Kind weg. Es darf uns schauen, es darf uns hören, aber es muss eben nicht. Wir müssen das in der Schule. Bei uns ist es Freizeit. Also, es muss sich unterhalten, sonst ist das Publikum weg. Dann soll es herausfordern. Also, ein Kind soll bei uns angeregt werden, sich etwas zu überlegen, vielleicht etwas selber zu machen, ob das jetzt etwas Schreiben ist oder ob das Basteln oder was auch immer ist. Und dann soll es auch noch unterstützt werden. Also, das wäre das dritte noch. Also, wenn ein Kind... Ein blödes Beispiel vielleicht. Wenn ein Kind ein Problem hat mit einem Aufsatz, dann kann man das unterstützen in einer unserer Sendungen. Oder das Kind kann auch zu uns auf das Internet gehen und dort andere Community-Mitglieder fragen, ja, was würden ihr, die in meinem Alter sind, denn eigentlich machen jetzt zu dem Thema? Also 3U, unterhalten, herausfordern, unterstützen. Und dann hat man, glaube ich, das Päckchen etwa zusammen, um einigermaßen erfolgreich zu sein.
Wie schwierig ist das jetzt eben in Konkurrenz zu den Privaten zum Beispiel?
Sehr. Die Privaten, vor allem eben aus Deutschland, die haben natürlich sehr eine grosse Marktmacht. Die haben auch ein bedeutend höheres Budget als wir und haben bedeutend weniger redaktionelle Inhalte.
Thomas Grond, jetzt heute an der Rostor in Luzern, redet Sie über trimediale Nutzung von Kinderprogrammen. Wie sieht da die Strategie von Schweizer Radio und Fernsehen aus?
Im Moment, wenn wir Fernsehen schauen, dann sind wir vermutlich in der Stube daheim. Wir haben das Fernsehgerät und wir schalten das ein. Und da kommt Fernsehen und nichts anderes. Wenn wir Radio hören, dann wir ein Radio anstellen. Ich behaupte, und bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass in Zukunft der Fernseher, nicht mehr der Fernseher, sondern der Monitor, der steht vielleicht nur in der Stube. Dort habe ich aber Fernsehen drauf, dort habe ich Radio drauf, dort habe ich YouTube drauf, was auch immer. Da wird sich einiges ändern. Ich glaube auch, man geht mehr Richtung Inhalt. Also, man macht einen Beitrag, der tönt. Das muss aber nicht zwingend ein Radiobeitrag sein. Ich glaube, das ist der Weg, wo in Zukunft auch bei uns in der Schweiz gegangen wird.
Also, wie meine Kinder, die zum Beispiel jetzt schon sehr viel Fernsehen schauen am Computer, am Laptop.
Das sehen wir auch bei uns bei Zambo. Also, wir haben eine Homepage, die heisst logischerweise zambo.ch. Und dort drauf kann man alles nutzen. Also, bei uns werden Fernsehsendungen geschaut live. Bei uns werden Fernsehsendungen nachgeschaut. Also wenn man dann nicht daheim war, wo das gekommen ist, dann kann man das auf der Homepage abrufen. Oder man kann bei uns Radio schauen. Es wird auch recht gut genutzt. Das heisst, man hört den Radioton, sieht aber gleichzeitig die Moderation im Studio. Live. Also das ist etwas, wo für Kinder oder für junge Leute ganz normal ist. Es geht zwischendurch so weit, dass wir technische Probleme haben, weil wir einfach zu viele Leute haben, die draufgehen.
Sagt Thomas Grond, der Verantwortliche für das Kinderprogramm bei Schweizer Radio und Fernsehen. Und jetzt da an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache.
Das Regionaljournal kommt raus. Aus dem Sendestudio ins Kleintheater Luzern.
Apropos.
Der grosse Apropos-Abend. All unsere Gastautoren, die sie regelmässig am Senden gehören, sind live auf der Bühne. Sie können hören und schauen. Die Martina Klavadetscher, der Stefan Kalivers, der Fridolin W. Kilby, der knorrige Entlebucher.
Fernsehen schaue ich nicht mehr, weil der Hesi da gesagt hat, das kommen jetzt alles HD-TV. Da habe ich gesagt, gut, ein HD-Läppli, das habe ich 1965 auch schon gesehen. Das muss ich nicht mehr schauen.
Außerdem dabei der Christoph Felme, der Thomas Heb, Ida Knobel, die Geschichten aus der Zentralschweiz in Vers packt. Oder der Richard Blatter alias El Ricci mit seinen Liedern. Mm-hmm.
Verschneite Tonne.
Apropos. Der DRS1 Apropos-Abend mit Text, Vers und Lieder und mit Ihnen im Publikum. Am 23. Mai im Kleintheater Luzern, dort können Sie ein Billett reservieren. Der DRS1 Apropos-Abend. 7 Autorinnen und Autoren live auf der Bühne. Am 23. Mai im Kleintheater Luzern.
Apropos.
Weitere Informationen und Reservationsmöglichkeiten zum Apropos-Abend finden Sie im Internet unter kleintheater.ch. Jetzt ist es 3 Minuten vor 6 Uhr. Das Wichtigste von dieser Sendung in einer Kurzfassung mit Michael Zetzi.
Ein 33-jähriger Mann hat gestern am Abend zu Perle im Kanton Luzern auf seine Frau und deren ihre Mutter geschossen. Beide sind schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter hat die Polizei später tot aufgefunden. Wie das er ums Leben gekommen ist, das ist noch nicht klar. Wieso das der Mann aus dem Kosovo zur Waffe gegriffen hat, auch das ist laut der Luzerner Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt. Die Stadt Luzern will eine der letzten grossen Flächen in der Kernstadt verkaufen. Die Stadt hat mit der Generalunternehmung Allreal einen Kaufpreis von 17,2 Millionen Franken ausgehandelt. Es geht um eine Fläche von knapp 9'000 Quadratmeter. Dort sollen 70 Wohnungen und auch Geschäftsräume entstehen. Die Wettbewerbsjury die hat verlangt, dass die Häuser einen Stock tiefer werden. Der Kaufpreis ist jetzt dafür 1,5 Millionen tiefer. Über den Verkauf von dem Areal an der Industriestrasse entscheidet noch das Jahr das Stadtparlament und Stimmvolk. Es gibt aber schon Widerstand, eine Initiative und Vorstöße im Parlament verlangen, dass auf dem Land gemeinnützige Wohnungen gebaut werden. Diese Woche heisst in vielen Schulklassen in der Region Kompi und Handy und Fernsehen abstellen. Es ist Flimmerpause. Und im Kinderprogramm am Fernsehen machen sich heute Profi am Fernsehunterhaltungsfestival Rostor Gedanken. Auch der Thomas Grund, der für SRF Kinderprogramm produziert. Ein gutes Kinderprogramm müsse Kinder unterhalten, herausfordern und in seinem Lebensalltag unterstützen, sagt er im Gespräch.
Zu der Wetterprognose, heute mit Claudia Stocker von SRF Meteo.
Der Mittwoch wird ein wechselhafter Tag, es hat viele Wolken und immer wieder kann es auch einen Platzregen geben. Besonders vom Wienental bis ins Seetal ist die Chance am grössten, dass man mal nass wird. Erst am Nachmittag beruhigt sich das Wetter langsam, von Bern her lockert sich die Wolken auf und die sonnigen Abschnitte werden immer länger. Am Mittwoch wird es auch warm, man erwartet Temperaturen von 22 Grad in Cham und Luzern und 19 Grad in Engelberg. Am Donnerstag können wir uns auf den frühen Sommer freuen. Das heisst, häufig scheint die Sonne und es wird so richtig warm. Es gibt Höchstwerte von bis zu 27 Grad.
Das war es vom Regionaljournal Zentralschweiz von heute. Für die Sendung verantwortlich ist Miriam Breu, mein Name Thomas Heb. Alle Informationen und Beiträge finden Sie auch im Internet. regionaljournal.ch ist die richtige Adresse dafür. Und live gibt es uns wieder morgen Morgen, das erste Mal am 6:30.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.